Ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt in der U-Bahn, weil ich keine Luft mehr kriege oder weil ich einen Herzinfarkt bekomme. Und da war wirklich kein, okay, aber du kannst doch atmen und dir geht's okay und sonst passiert dir nichts.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Noelle Schwarze zu Gast. Mit ihr spreche ich über ihre Erfahrungen mit Agoraphobie, also der Angst, in Situationen zu geraten, aus denen man nicht einfach entkommen kann oder in denen Hilfe schwer erreichbar ist. Noelle erzählt mir, wie die Angst mit der Zeit immer mehr ihr Leben beeinflusst hat und wie stark Alltag, Arbeit und Beziehungen darunter gelitten haben. Sie berichtet aber auch, wie sie Schritt für Schritt wieder mehr Selbstbestimmung gewonnen hat und welche Strategien ihr geholfen haben, zum Beispiel Panikattacken zu vermeiden und Warnsignale frühzeitig zu erkennen. Es ist eine sehr offene und ehrliche Folge geworden, die zeigt, wie es ist, mit Agoraphobie zu leben, welche Herausforderungen der Alltag mit sich bringt und dass es möglich ist, mit vielen kleinen Schritten wieder mehr Kontrolle und Sicherheit zurückzugewinnen. Ich bin Noelle auf jeden Fall ganz dankbar für ihre Offenheit und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Noelle, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne für die Einladung. Eine Kollegin ist auf mich zugekommen, eine gute Freundin von dir, die liebe Mona und Mitbewohnerin. Von daher liebe Grüße auch an der Stelle. Noelle, wie geht's, wie steht's?
Viel im Moment einfach. Ist passiert viel. Das neue Jahr hat sehr chaotisch angefangen. Ich glaube, das war der wildeste Januar, den ich bisher hatte. Obwohl ich es eigentlich gewohnt bin, dass es eher ruhiger ist, aber... Ja, ist mal ein anderer Start ins Jahr.
Okay, ja.
Und bei dir?
Irgendwie same. Aber ich freue mich, dass wir heute sprechen und dass wir über das Thema Agoraphobie sprechen. Ich habe tatsächlich davor noch nicht so viel davon gewusst. Dementsprechend wird jetzt mal langsam Zeit. Ich würde sagen, wir starten auch mit einer Definition rein. Vielleicht magst du am Anfang nochmal kurz erklären überhaupt, was hinter dem Begriff Agoraphobie steckt.
Also Agoraphobie ist grundsätzlich, also... Ich finde, was wichtig ist, es gibt zwei Arten von Agoraphobie. Es gibt die Agoraphobie isoliert. Das heißt, du hast nur eine Agoraphobie und eine Agoraphobie beschreibt einfach Angst vor Menschenmassen und Angst davor, keinen Ausgang finden zu können. Also es ist ganz häufig so, dass Menschen das Bedürfnis haben, dass sie irgendwo rausrennen müssen. So wie zum Beispiel, wenn sie in der Uni sind, im Hörsaal, ganz am Rand sitzen, direkt an der Tür, weil sie wissen, so kann ich jederzeit gehen und eine Situation verlassen. Und für mich persönlich und für viele, mit denen ich das gehört habe, hat das auch einfach viel mit Kontrolle zu tun. Kontrolle über die Situation haben, selber bestimmen können. Und wenn du das halt nicht kannst, dann wird's halt schwierig. Dann kriegst du entweder eine Angstattacke meistens mit einer Agoraphobie oder wenn du eine Agoraphobie mit Panikstörung hast, das ist auch das, was ich dann hatte, kriegst du richtig Panikattacken. Und das kann in allen möglichen Situationen sein. Also beim Bahnfahren, beim Einkaufen, auch nur beim Spazierengehen in der Stadt, sobald es zu viele Menschen sind. Und Konzerte und Messen und so brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wäre absolut Albtraumvorstellungen zu der Zeit für mich gewesen.
Wie hat das denn bei dir gestartet? Also was für Symptome kamen zuerst hoch und wie hast du das auch am Anfang für dich eingeordnet?
Es war total komisch, weil ich habe ja schon relativ lange, inzwischen über 10 Jahre, eine rezidivierende Depression diagnostiziert. Und ich dachte halt am Anfang einfach, dass meine Depression schlimmer wird, weil ich super müde und erschöpft war jedes Mal, wenn ich das Haus verlassen habe und irgendwie gemerkt habe, so meine Energie wird immer und immer weniger. Und gleichzeitig habe ich so Magen-Darm-Symptome ein bisschen entwickelt und dachte dann halt auch einfach, okay, ich werde krank oder meine Psyche spielt gerade komplett verrückt und schlägt mir einfach auf den Magen.
Ja.
Und ja, bei mir hat es wirklich viel mit Übelkeit und Erschöpfung angefangen. Und so nachdem das so nach 2 Wochen nicht besser geworden ist, und ich auch beim Arzt war und der meinte, da ist nichts, habe ich dann schon das Gefühl gehabt, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, das ist auch auf die Corona-Zeit gefallen oder in die Corona-Zeit. Ne? Das war vielleicht irgendwie auch erstmal ein Schutzkokon durch die Lockdown-Situation und so. Ja. Also das war dann irgendwie fast ganz gut für dich zu der Zeit vielleicht, oder wie würdest du es beschreiben?
Es war schon, also für mich zu der Zeit sehr praktisch, weil irgendwann bis zu einem gewissen Punkt war ich auch nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, ohne dass mir schlecht wurde, ohne dass ich eine Panikattacke bekommen habe. Und es gab schon Momente, wo ich mich sehr abgehängt gefühlt habe von dem Leben. Und dadurch, dass dann aber Corona war und alle mussten zu Hause bleiben und es war Lockdown, hat das mir voll das gute Gefühl gegeben, weil ich habe mich vorher sehr schlecht gefühlt, dass ich die ganze Zeit zu Hause geblieben bin. Und das, dann dachte ich so, okay, alle sind zu Hause. Das ist okay. Das ist okay. Und also mir hat das geholfen, finde ich, so ein Zwiespalt. Weil auf der einen Seite hat es mir schon geholfen, aber auf der anderen Seite konnte ich mich dadurch noch besser isolieren und das noch besser für mich rechtfertigen, warum ich die ganze Zeit zu Hause bin und mir selber einreden, dass das ja nichts mit der Psyche zu tun hat, sondern das ist jetzt Corona. Das liegt nicht an mir, das liegt an der Außenwelt.
Ja. Wie war das dann, als die Maßnahmen gelockert wurden und das Leben wieder losging?
Das war dann halt auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hier stimmt wirklich was nicht, weil ich war zu der Zeit auch wieder in die Uni gegangen, in Präsenzvorlesungen. Und ich habe einfach gemerkt, das wusste ich da noch nicht, aber ich habe jeden Tag Panikattacken richtig bekommen, wenn ich in die Uni gefahren bin, in der U-Bahn. Und das war, ja, ehrlich gesagt, scheiße. Also einfach wirklich vor allem zu merken, okay, alle anderen kommen voll gut damit klar, dass es gelockert wird. Die freuen sich richtig, dass alles gelockert wird. Und ich konnte mich halt nicht freuen. Also ich war total, ja, enttäuscht irgendwie auch ein bisschen, weil ich so das Gefühl hatte, saßen alle im selben Boot und jetzt sitzen alle anderen wieder in einem anderen Boot, als ich sitze.
Ja, ich glaube, viele denken auch darüber nach, so, oder verknüpfen das immer automatisch mit der Angst, die man in der Situation selbst verspürt. Aber es geht auch viel um diese Erwartungsangst, ne? Also der Angst vor der Angst und dass man sich dann immer weiter abkapselt, ne? Also so.
Ja.
Ja. Konntest du in Momenten der Angst rational bleiben oder hat die Angst komplett überhand genommen und du konntest gar nicht mehr richtig denken?
Also vor allem am Anfang wirklich, das war gar nicht mehr möglich. Dadurch, dass ich dann Therapie wirklich in Bezug auf die Angststörung gemacht habe, habe ich lernen können, was die Symptome sind und das besser einordnen können und so ein bisschen Zugriff auf den rationalen Teil haben können. Aber bevor ich das gemacht habe, gar keine Chance. Also ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt in der U-Bahn, weil ich keine Luft mehr kriege oder weil ich einen Herzinfarkt bekomme. Und da war wirklich kein, okay, aber du kannst doch atmen und dir geht's okay und sonst passiert dir nichts, war nicht mehr möglich, der Zugriff darauf.
Ja, auch dieser Punkt, so Angst, keine Hilfe zu bekommen, ist ja, glaube ich, auch so ein Thema da. Und man ist ja irgendwie unter Leuten so, ist irgendwie so widersprüchlich, aber trotzdem ist es halt da.
Ja, das ist auch, finde ich, das ist auch der Punkt, den ich oft am schwierigsten zu erklären finde, weil was ja auch Sinn macht, Menschen gehen davon aus, dass wenn mehr Menschen da sind, könnte man potenziell mehr Hilfe bekommen. Und das ist bei mir halt genau ins Gegenteil irgendwie gerutscht, weil ich finde, diese Angst auch für mich persönlich sehr schambehaftet war. Wollte ich auf der einen Seite A nicht, dass jemand irgendwie sieht, dass ich gerade Angst habe oder dass ich eine Panikattacke habe oder mir schlecht geht. Und gleichzeitig habe ich durch viele so frühkindliche Erfahrungen ein bisschen das Vertrauen in meine Umwelt und in meine Ummenschen verloren, dass die sich um mich kümmern, wenn es mir schlecht geht. Und dann bei fremden Menschen noch mehr. Und ich hatte eher Angst, dass die mich halt auslachen oder, keine Ahnung, dumm gucken, weil ich mich vielleicht doch mal in der Bahn übergeben musste vor Anspannung. Und das war, ja, das war halt wirklich schwierig, weil ich echt eher Angst hatte, ausgelacht zu werden, als dass ich darüber nachdenken konnte, dass ich Hilfe bekomme.
Ja, voll. Du hast gerade Panikattacken schon angesprochen. Wie würdest du eine Panikattacke beschreiben?
Also ich finde, so grob in einem Satz ist es wirklich die Angst zu sterben. Und das kann mit ganz vielen körperlichen Symptomen einhergehen. Also bei mir waren das vor allem Zittern, Schwitzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, auch so ein bisschen schwindlig werden. Und je schlimmer die Panik wurde, desto schlimmer sind die Symptome auch geworden. Also das kann richtig zu Schnappatmung und Hyperventilieren kommen. Der Herzschlag ist extrem erhöht und teilweise spürst du das in der Brust auch richtig, dass du wirklich Angst hast, ich bekomme jetzt einen Herzinfarkt. Ja, es ist also so ein wirklicher körperlicher Ausnahmezustand, wo dein Körper sagt, ich muss jetzt in den Fight or Flight. Und halt wirklich das Gefühl hat, er muss gerade um sein Überleben kämpfen.
Ja, krass. Was hat dir geholfen, um in solchen Situationen wieder so ein bisschen runterzukommen?
Ich habe ehrlich gesagt ganz lange gebraucht, um einen guten Weg für mich finden zu können. Weil was ich öfter am Anfang probiert habe, ist, dass wenn Menschen dabei waren, denen ich vertraut habe. Also ich habe auch immer Safe Persons mitgenommen, in die S-Bahn gehen oder irgendwo in den Park gehen. Und ich dachte, das hilft mir, dass da so eine Person ist, auch die mich mal berühren kann. Das hat's meistens aber schlimmer gemacht, weil so jeder andere Reiz war auch einfach zu viel für mich in dem Moment. Und ich habe dann mehr angefangen, mich mit Skills auseinanderzusetzen. Das sind ja so therapeutische Anspannungsregulationsmaßnahmen, die halt langfristig nicht schaden. Also zum Beispiel, ich habe hier auch so einen Skillring immer an der Hand. Ich habe Düfte immer dabei. Und in ganz schlimmen Situationen habe ich halt ganz starke Reize gebraucht. Also Zitrone futtern, Eiswürfel in den Mund. Und was ich auch gerne mal benutzt habe, waren so Ammoniak-Riechstäbchen, wenn es wirklich schlimm wurde. Weil das einfach so ein bisschen dafür gedacht ist, dich aus deinem Kopf, aus der Panik und der Angst rauszuholen, um dir so einen kleinen Realitätscheck zu geben. So, wo bist du eigentlich gerade?
Ja.
Und dass du ganz kurz Zugriff auf rationale Gedanken bekommst während dieser Panik und merkst, okay, es ist keine lebensbedrohliche Situation.
Ja. Was würdest du den Menschen raten, die mitbekommen, wenn jemand eine Panikattacke hat? Wie verhält man sich richtig? Das ist wahrscheinlich auch schwer zu beantworten, weil es so individuell ist, ne?
Ja, ich finde auch. Also das habe ich auch schon aus meinem Kreis mitbekommen, dass es sehr individuell sein kann. Also ich finde Fragen stellen in dem Moment sehr schwierig. So dieses, was kann ich für dich tun? Weil meistens hat die Person gar keine Ahnung, was sie gerade braucht. Außer sie hat sich schon sehr lange und viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich finde, was manchmal helfen kann, das ist ja aber auch sehr individuell und wie gut man mit der Person ist oder nicht, ist eine Berührung, aber die dann hält, also zum Beispiel nur die Hand auf die Schulter legen oder von außen mit der Person reden und sagen, ich bin hier, ich bin bei dir, du bist nicht alleine, du bist in der U-Bahn. Vielleicht kommt das an, vielleicht auch nicht, aber manchmal kann es schon helfen, eine Stimme zu hören, der man vertraut, die gewohnt ist. Oder was zum Beispiel Mona bei mir auch schon gemacht hat, mir einen Chili-Bonbon einfach in den Mund gedrückt. Also irgendwelche Reize auch, also Skills anbieten. Nicht fragen, welchen brauchst du, sondern hier, ich habe drei in der Hand, probier mal aus. Und meistens hilft irgendwas davon. Und das Schöne, in Anführungszeichen, bei einer Panikattacke ist ja auch, der Körper reguliert sich von alleine wieder. Also während der Panikattacke hat man das Gefühl, das hält jetzt ewig an. Und ich komme da nie wieder raus, aber so ist es nicht. Also rein neurologisch gesehen kann eine Panikattacke nicht länger als 10 bis 20 Minuten anhalten. Und dann reguliert sich das Nervensystem von alleine wieder runter. Also irgendwie auch so ein bisschen an diesem Gedanken festhalten von, es geht vorbei.
Ja. Du bist während einem therapeutischen Erstgespräch zum ersten Mal auf den Begriff Agoraphobie gestoßen, ne?
Ja.
Hat es da direkt Klick gemacht bei dir?
Schon in gewisser Weise, weil ich das vorher einfach nicht einordnen konnte, was genau das ist, weil ich schon gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht meine typische depressive Phase, auch wenn ich eher eine atypische Depression immer hatte, aber als die Therapeutin halt gesagt hat, hey, das könnte das sein und das steckt dahinter, das hat halt schon sehr Klick gemacht, weil ich dachte, ah, jetzt verstehe ich, was da eigentlich passiert, weil ich das vorher einfach nicht einordnen konnte. Und das hat mich noch panischer und verunsicherter gemacht, weil ich einfach nicht mehr wusste, was passiert. Und so die Verdachtsdiagnose zu bekommen, hat schon sehr geholfen. Auch wenn ich dann selber spezifischer googeln und suchen konnte, was kann ich tun mit der Diagnose.
Klar, aber das war natürlich jetzt auch dann ein langer Weg, bis es dann irgendwann besser wurde. Ne? Da sprechen wir gleich auch noch ausführlicher. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Impact auch der das alles auf deinen Alltag hatte. So arbeiten gehen, Geld verdienen, war das möglich oder war das schwierig?
Schwierig. Also anfangs ging das noch. Ich habe zu der Zeit oder kurz nachdem das angefangen hat, habe ich angefangen, in der Bar zu arbeiten. Mhm. Und weil das Corona-Regelungen ja auch waren, durften wir draußen offen haben, aber drinnen halt nicht. Und das ging anfangs total gut. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das hat mir das Gefühl gegeben, ich kann am Leben teilnehmen und mit Menschen interagieren. Aber das hat dann so ein Dreivierteljahr gedauert und dann ging es halt auch da Vollgas bergab. Also alles, was für mich auch irgendwie mit Leistung verbunden war und das war dann halt Uni, Arbeiten, das können auch Treffen mit FreundInnen sein, das ist halt schwierig geworden und ich habe angefangen, auch da Panik zu bekommen, bis ich mich irgendwann mit meinen beiden Chefs mal hinsetzen musste und wir beschlossen haben, dass das so nicht gerade tragbar ist, weil ich Schichten immer öfter absagen musste, weil ich direkt vor der Schicht eine Panikattacke bekommen habe. Und das war halt für meine Chefs irgendwann auch nicht mehr tragbar, was ich total nachvollziehen kann. Und ja, deswegen musste ich den Job dann irgendwann aufgeben.
Ja, du hast gerade schon Freundschaften angesprochen. Wie sind deine Friends damit umgegangen?
Die meisten eigentlich wirklich sehr gut. Da habe ich aber auch den Luxus, in Anführungszeichen, dass ich versuche, mir meine Freundschaften seit ein paar Jahren sehr bewusst auszuwählen. Und die meisten Leute in meinem Kreis haben selber irgendwie mit der Psyche zu tun oder sind am Struggeln oder interessieren sich dafür. Und selbst wenn sie jetzt nicht nachvollziehen konnten, was genau bei mir gerade passiert, habe ich von den allermeisten sehr viel Verständnis und Liebe bekommen. Und ich meine, gerade zum Beispiel meine beste Freundin hat das eh von Anfang bis Ende alles sehr detailliert mitbekommen. Und die war dann einfach die ganze Zeit für mich da. Anstatt irgendwie zu sagen, hey, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht. Das gab es dann vereinzelt halt auch. Eher bei den Menschen, die so nicht ganz so nah an mir dran waren. Aber es gab auch schon Unverständnis. Aber der Großteil war wirklich sehr verständnisvoll und liebevoll mir da gegenüber.
Ich glaube, es ist auch so ein schmaler Grat, ne? Du kannst dann irgendwie auch einfach gerade nicht dabei sein, weil du es irgendwie nicht schaffst und dann gehen irgendwann die Einladungen aus und dann ist man irgendwie so raus, ne? Ja. Irgendwie ist es halt so ein schmaler Grat, dass man dich trotzdem natürlich noch mitdenkt, ne? Ich glaube.
Es ist halt, ja, es war sehr schwierig. Es hat sich auch zwischenzeitlich wirklich so angefühlt, als würde das Leben an mir vorbeiziehen und alle gehen mit der Melle irgendwie mit, nur ich bleib halt stehen.
Hast du mittlerweile eine Idee, wo diese Agoraphobie herkommt, warum die sich in einer gewissen Weise auch noch auf deine Depressionen draufgesetzt hat?
Inzwischen ja. Also es hat noch sehr viel mehr Therapie ziehen konnte, aber bei mir haben wir irgendwann feststellen können, dass meine Agoraphobie eine Traumafolgestörung ist. Dadurch, dass ich eine relativ oder ziemlich traumatische Kindheit hatte und das aber nie verarbeiten konnte richtig, hat sich das halt alles angestaut und gerade die Ängste, die ich also als Kind halt dauerhaft im Prinzip hatte und nie äußern konnte, haben sich angestaut. Und irgendwann, als ich ausgezogen bin, mir ein sicheres Umfeld gebaut habe, auch so angekommen bin, nachdem ich einmal durch ganz Deutschland gezogen bin, hat, glaube ich, mein Nervensystem verstanden, okay, jetzt sind wir sicher. Und jetzt können diese Ängste hochkommen, die vorher halt nicht da sein durften. Und das war, glaube ich, also schon auch ein Zeichen von meinem Körper und meiner Psyche, die gesagt hat, hey, guck dir das bitte an, setz dich damit auseinander, weil sonst wird's nur schlimmer werden.
Ja. Denkst du manchmal, boah, hätte ich früher Therapie gemacht, dann wär's niemals so weit gekommen?
Schon irgendwo ein bisschen. Also meine erste Therapie habe ich mit 16 angefangen, aber nicht zu Ende gemacht, weil ich mit der Therapeutin nicht klargekommen bin. Aber es ist halt sehr... Ich bin ein bisschen im Zwiespalt dabei, weil auf der einen Seite denke ich schon, dass es mir geholfen hätte, das früher auffangen zu können und dass es vielleicht wirklich nicht so schlimm hätte werden müssen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da früher rangekommen wäre. Also dadurch, dass die Symptomatik ja auch so lange gebraucht hat, um sich wirklich zu entwickeln, ich weiß nicht, ob ich Zugriff auf diesen Anteil in mir überhaupt gehabt hätte, ohne dass der mir vorher einmal eine Klatsche verpasst hätte.
Ja. Verstehe. Ich meine, spannend finde ich auch, dass du ja tendenziell sogar früher versucht hast, Hilfe zu bekommen, aber dass dir da erstmal vermittelt wurde, so ist nicht schlimm genug, passt schon, ne?
Ja, das ist halt auch, also den Satz hört man leider so häufig in so, gerade wenn es um zum Beispiel Tagesklinik oder vollstationäre Aufenthalte geht. Ich wollte wegen meiner Depression auch schon in eine Tagesklinik gehen. Und da wurde mir dann genau das gesagt, was du eben meintest. So, ja, also nicht sehen, die geht's nicht so gut, ne, aber die wird's trotzdem am besten hier gehen von allen Patientinnen. Und dadurch habe ich meinen Platz wieder abgegeben, weil ich dachte, so schlimm ist ja nicht. Bis ich dann ein Jahr später da weinend wieder angerufen habe und meinte, jetzt ist, glaube ich, schlimm genug.
Ja, und ich glaube, manchmal ist das nicht so der richtige Weg, es irgendwie bis zum Get No More irgendwie auszuhalten und ne, lieber frühzeitig sich Hilfe suchen. Ich fand bei dir auch ganz spannend, dass du dir so ein bisschen dann Alternativen gesucht hast. Du hast dann auch eine therapeutische App benutzt. Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen erzählen. Wie bist du darauf gekommen und wie kann man sich das genau vorstellen?
Darauf gekommen bin ich so eine Mischung aus Eigenrecherche und Telefonaten mit meiner Krankenkasse. Weil nachdem ich die Verdachtsdiagnose hatte, konnte ich ja so ein bisschen mehr damit arbeiten und gucken, was ist da eigentlich los. Und habe dann gesehen, dass es App-Therapien grundsätzlich gibt, die die Krankenkasse bezahlt. Und dann dachte ich, okay, ich rufe meine Krankenkasse einfach mal an und frag, ob die eine App-Therapie bezahlen für genau diese spezifische psychische Störung. Und das gab's. Und ich habe mit der Krankenkasse dann noch einen Tag später nochmal telefoniert. Und ich glaube, 3 Tage später hatte ich das Set zu Hause und den Zugang für die App. Und das hat wunderbar funktioniert. Die App, die ich benutzt habe, heißt Invirtu. Das ist vor allem für eine Agoraphobie mit oder ohne Panikstörung ausgelegt. Das ist auch da nochmal variabel. Und das ist im Prinzip aufgebaut wie eine Therapie gewesen, nur dass es halt sehr viel Eigenarbeit war. Ich hatte zwischendrin Telefonate mit Psychologinnen, Therapeutinnen, so einmal alle paar Wochen, nur um zu gucken, wie geht's dir gerade mit der App. Aber grundsätzlich war das dann in zwei Teile aufgeteilt in der App. In dem ersten Teil, das war ein psychoedukativer Anteil. Da ging es ganz viel darum, was ist Angst überhaupt? Wie funktioniert Angst? Welche biopsychosozialen Faktoren beeinflussen Angst? Was sind meine spezifischen Angstsymptome? Also das wirklich sehr dolle auf sich selber runterzubrechen. Ich habe dann auch so ein Tagebuch angefangen zu schreiben, wo ich mir das alles mitgeschrieben habe und markiert habe. Und der Teil hat mir, glaube ich, mit am meisten geholfen, weil ich so wirklich verstehen konnte und gleichzeitig wurden einem da schon mal Tipps mitgegeben, wie kann ich mit Angstgedanken umgehen. Mhm. Und einer davon war zum Beispiel Angstgedanken lächerlich machen. Also, boah, jetzt wird mir schon wieder schlecht und mir wird warm und ich fange an zu schwitzen. So, das kenne ich doch alles schon, das langweilt mich. Fällt dir nicht was Neues ein? Oder der Angst eine witzige Stimme zu geben, damit man so ein bisschen schafft, das zu trennen. Was sind meine Gedanken und was sind Angstgedanken? Und der zweite Teil war dann mit einer VR-Brille, dass ich Situationen üben konnte, wie zum Beispiel U-Bahn fahren, Auto fahren, einkaufen gehen, dass man das so ein bisschen simuliert hat. Das Handy konnte dann in die Brille eingelegt werden, man hatte noch Kopfhörer dabei.
Und kam da eine richtig realistische Angst hoch in so einem künstlichen Moment oder wie würdest du das beschreiben?
Teilweise schon. Also ich war mir schon meistens bewusst, das ist jetzt nicht real, aber alleine durch diese Erwartungsangst, über die wir vorhin auch kurz gesprochen haben, weil ich erwarte, dass ich Angst bekomme, wenn ich mich einer U-Bahn nähere, hat es schon gereicht, manchmal eine U-Bahn zu sehen, um Angst auszulösen. Weil ich dachte, okay, scheiße, wenn ich jetzt wirklich einsteige, bekomme ich richtig Angst und Panik. Und das, ja, es ging mit der VR-Brille dann doch ganz gut, die Symptome hochzuholen, auch wenn nicht in einem extremen Ausmaß. Also ich habe zum Beispiel nie eine Panikattacke bekommen bei den Übungen, aber ich war danach jedes Mal durchgeschwitzt und echt angespannt.
Ja, aber das ist ja auch der große Vorteil, dass man das irgendwie so weit pusht, wie es irgendwie gerade noch gut ist, weil man innerlich weiß, ich bin im sicheren Raum, so, ne? Ich glaube, du hattest in einem anderen Interview auch mal erzählt, dass du dann irgendwie auch mal die Couch angefasst hast und dann irgendwie zu sagen so, ich bin hier, alles gut.
Ja. Ja. Genau das, so kurz irgendwie dieses Gefühl von Angst gleichzeitig mit dem Gefühl von Sicherheit verbinden und halt zu sagen, okay, ich bin zu Hause, ich sitze auf meiner Couch, ist okay gerade.
Ja, was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert, bis du dann irgendwie wieder das Gefühl hattest, ein bisschen sicherer zu werden?
Boah, schon so 2 Monate. Also ich finde, 2 Monate klingt eigentlich nicht so lange, aber dafür, dass ich so jeden Tag Expositionen gemacht habe, hat sich das dann doch schon ein bisschen gezogen. Und ich habe das halt irgendwann angefangen zu kombinieren, wenn die App-Therapie, als ich das Gefühl hatte, okay, ich traue mich wieder ein bisschen ran, bin ich zum Beispiel U-Bahn fahren gegangen, aber habe mir bewusst gesagt, ich fahre nur eine Station und fahre dann auch wieder zurück. Also ich habe mir so kleine Ziele gesetzt und die dann immer und immer größer gemacht, wie ja. Oder ich laufe zum Supermarkt, ich gehe noch nicht rein, aber ich laufe da einmal hin und gehe wieder zurück. Um das so ein bisschen zu üben und meinem Nervensystem beizubringen, guck mal, das ist keine Fight-or-Flight-Situation.
Ja. Wie geht's dir denn mittlerweile? Also wie lange ist es jetzt auch her, dass du jetzt irgendwie diesen Ausbruch hattest, obwohl wir haben darüber gesprochen, Corona, das können wir jetzt alle zurückrechnen. Aber wie würdest du es heute beschreiben? Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Ja, also heute ist es auf jeden Fall viel, viel besser. Ich würde auch grundsätzlich sagen, ich habe meine Angststörung relativ gut im Griff. Ich finde, was ich lernen musste, was auch so schwierig zu verarbeiten war in dem Moment, es gibt ja grundsätzlich kein angstfreies Leben. Also niemand ist komplett angstfrei. Und was ich auch schwierig, also das fand ich noch schwieriger, ich wusste, ich werde für den Rest meines Lebens anfälliger bleiben, was so Ängste angeht. Und das musste ich erstmal verarbeiten. Und damit einher geht es dann aber inzwischen wirklich ganz gut, weil ich weiß inzwischen, wie ich mit der Angst umgehe. Ich merke, wenn Gedankenkarussell anfängt. Ich habe sehr viel Übung, dass sehr viel davon einfach schon automatisch passiert, auch an Coping und Skills, ohne dass ich es mitbekomme. Was halt aber immer noch der Fall ist, ne, dadurch, dass ich auch anfälliger bin, zum Beispiel, wenn ich deutlich gestresster bin oder wenn ich eine meiner anderen psychischen Erkrankungen, die ich habe, gerade doller wird, kommt die Angst immer ein kleines Stück mit wieder hoch. Also es war bisher Gott sei Dank nie wieder so schlimm, wie es eine Zeit lang war. Aber irgendwo ist immer noch so ein bisschen Rest dieser Angst, die halt gerne hochkommt, wenn es mir grundsätzlich nicht gut geht. Also auch zum Beispiel, als ich ein anderes Interview gegeben habe, bin ich an dem gleichen Tag 2 Stunden vorher einkaufen gegangen und ich dachte wirklich kurz, ich kriege eine Panikattacke im Supermarkt, einfach weil ich gestresst war wegen dieses Interviews.
Ja, voll verständlich, ja. Aber so versuchst du halt auch vorzubeugen, ne? Dass du dann guckst, so, ich versuche den Stress runterzuhalten, irgendwie nicht so viele Sachen mir reinzuhauen. Ja.
Ja, irgendwo war ich dann halt auch irgendwie ein bisschen dazu gezwungen. Ich sag gerne, ich versuche inzwischen nicht mich an mein Leben anzupassen, sondern mein Leben an mich und meine Bedürfnisse anzupassen. Und dann eben, wie du sagst, Stress runterschrauben und gucken, dass ich primär Dinge tue, die mir gut tun und die mir nachhaltig helfen.
Ja, obwohl das manchmal natürlich auch mehr klappt und manchmal weniger. Du meintest ja auch im Intro so, der Januar war ziemlich stressig so. Happy New Year. Aber gut, man versucht sein Bestes. Ja. Ich finde noch ganz spannend, die Frage zu stellen, warum du dich entschieden hast, über deine Geschichte offen zu sprechen.
Das war ehrlich gesagt eine sehr, sehr kurzfristige Impulsentscheidung. Ich hab ja angefangen, mein Instagram umzubauen von so einem rein persönlichen, privaten Instagram zu so einem, inzwischen ist es eine Mischung aus Aufklärung und privatem Kram.
Mhm.
Weil ich ganz dolle, also das Bedürfnis hatte, darüber zu reden irgendwie und mich auch zu teilen und gleichzeitig anderen Menschen zu zeigen, hey, guck mal, sowas gibt es, weil ich habe ja selber auch nie von dem Begriff vorher gehört, bevor ich das diagnostiziert bekommen habe. Und ich bin generell ein großer Fan von so Aufklärungsarbeit und Entstigmatisierung. Und ich mache das auch wirklich gerne. Also mir macht das richtig viel Spaß. Und ich finde, es gibt halt kaum Menschen, die das besser machen können als Menschen, die selbst davon betroffen sind.
100%.
Und ich hatte einfach total Lust, ja, das umzubauen und zu sagen, hey, guck mal, ehrlich gesagt, Leute, mir geht's gerade richtig beschissen. Und das, die Reaktion fand ich halt auch voll spannend, weil ungefähr ein Drittel der Leute meinte, ey, ich habe auch eine psychische Erkrankung. Ich habe vielleicht sogar die gleiche psychische Erkrankung. Ein Drittel konnte damit gar nichts anfangen, aber meinte, es war super spannend, irgendwie das mal zu sehen. Und das letzte Drittel meinte zu mir, hätte ich niemals gedacht, dass es dir so geht. Das sieht man dir ja überhaupt nicht an, so dieser typische Satz bei psychischen Erkrankungen. Das strahlst du ja gar nicht aus. Und alleine dafür hat sich das, finde ich, total gelohnt, auch weil ich dadurch neue Kontakte und Freundschaften geknüpft habe mit Menschen, die Ähnliches erleben. Und gleichzeitig ich auch Nachrichten bekommen habe von Menschen, die sich gesehen gefühlt haben dadurch, dass ich meine Geschichte geteilt habe. Und das war es mir einfach absolut wert.
Voll schön, ja. Was würdest du denn zum Abschluss Menschen raten, die gerade so akut in einer akuten Phase stecken so und irgendwie gerade noch nicht so wirklich den Ausweg sehen?
Also sowieso Schritt 1, Hilfe suchen, immer professionelle Hilfe suchen. Und ich weiß, es ist wirklich frustrierend und es ist wirklich anstrengend, aber nicht locker lassen. Gerade wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, so schlimm ist es gerade nicht. Mhm. Niemand kann beurteilen, wie schlecht es dir geht, außer du selbst. Und wenn du das Gefühl hast, ich brauche Hilfe, such dir bitte Hilfe, so anstrengend das auch ist. Und dann halt gleichzeitig auch ein bisschen nach Alternativen gucken zu einer klassischen Therapie, zumindest um die Wartezeit zu überbrücken. So habe ich das dann ja auch gemacht. Und was ich auch wahnsinnig wichtig finde, teil dich mit. Egal ob mit deinen besten Freundinnen, mit deinen Eltern, mit irgendeiner Person, die dir nahe ist, die dir wichtig ist. Weil je länger du das in dich reinfrisst, desto schwieriger wird es, dich da wieder rauszuholen. Und desto mehr isolierst du dich, weil du das Gefühl hast, dich versteht eh niemand. Und das ist ein Teufelskreis. Also auch das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Teile dich mit, so gut du es halt kannst in deinem Maßen gerade.
Sehr gut gesagt. Noelle, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du so offen mit mir gequatscht hast. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Im Moment vor allem auf Instagram über Noelle Schwarze. Es gibt auch noch eine kleine andere Doku, die ich gedreht habe bei No Stigma. Die findet man auch relativ schnell. Ja, und auch so, einfach vielen Dank dir, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und auch danke für dein Verständnis und dein offenes Ohr.
Sehr gerne. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.